Heute geht es um das Thema Trauma. So schön, dass du da bist hier im Glücksheldin-Podcast. Ich bin Kathi und zusammen mit Olivia helfen wir dir, die selbstbewusste, gelassene, selbstbestimmte Mama zu werden, die du sein möchtest. Und wir haben heute eine wahnsinnig tolle Podcast-Episode für dich. Ich war sehr aufgeregt persönlich vor diesem Podcast-Interview, denn ich hatte Kathi Kleff zu Gast, die für mich eine der besten Interviewführerinnen ist, die ich so kenne. Und ja, ich war einfach nervös, alles richtig zu machen. Und im Gespräch mit Kathi hat sich das aber sehr, sehr schnell gelegt. Du wirst es hören, Kathi ist ein Mensch, die dieses schwere Thema Trauma wunderbar und sehr zugänglich erklären kann. Hör dir das an, vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder in ihrer Geschichte. Und ja, bleib einfach dabei, es lohnt sich. Und wenn du möchtest, dass dein Leben besser, angenehmer, gelassener, selbstbestimmter wird, dann kannst du dich jetzt schon wieder auf die Warteliste für unser Glücksheldin-Programm eintragen. In unserem Glücksheldin-Programm begleiten wir dich ganz, ganz eng auf deinem Weg Richtung Gelassenheit, Richtung Selbstbestimmung als Mutter. Es ist ein zertifizierter Kurs. Du bist mit anderen gleichgesinnten Müttern zusammen und du kriegst von uns ganz, ganz viel und ganz regelmäßigen Input. Trag dich unverbindlich auf die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Heute geht es ja um das Thema Trauma und ich habe hier mit Kathi Kleff eine der Expertinnen, wie ich finde, zu diesem Thema zu Gast. Und Kathi hat selbst in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen machen müssen und hat sich sehr, sehr tief mit ihren eigenen Erlebnissen auseinandergesetzt und inzwischen hilft Kathi anderen auf ihrem Weg und sie hat ein Buch geschrieben jetzt inzwischen mit dem tollen Titel Wie ich wurde, das gerade erschienen ist. Und ich selbst bin großer, großer Fan ihres Podcasts Get Happy. Hab, glaube ich, inzwischen jede Episode gehört, würde ich mal sagen. Und große Empfehlung auch an dieser Stelle. Und vor kurzem habe ich Kathi persönlich bei einem Workshop zum Thema Trauma kennengelernt, bei dem ich auch wieder mal meinen eigenen Erfahrungen wieder ein Stück auf die Spur gekommen bin. Und Kathi hat nebenbei gesagt, wie ich finde, eine der schönsten Stimmen, die ich so kenne. Und nicht nur deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Kathi Kleff. Herzlich willkommen, liebe Kathi.
Ja, vielen Dank, liebe Kathi. Und danke für das tolle Intro und für die schönen Worte. Und dann ist es so interessant, da merke ich sofort, wenn du sagst, sie ist eine der Expertinnen, dann habe ich sofort einen Anteil, der sich meldet und sagt, was, du bist ja nicht mal Traumatherapeutin. Ist auch mal wieder für mich ganz spannend zu beobachten. Aber ich freue mich sehr über diese Einleitung. Danke.
Ja. Und ich weiß noch, Kathi, ich kann mich noch gut erinnern, als wir zu unserem gemeinsamen Workshop bei dir in den wunderschönen Raum kamen. Und da hatte jede Teilnehmerin auch so ein Notizbuch auf ihrem Platz liegen. Und da stand drauf, alles in dir ist für dich. Und damit würde ich gerne mal einsteigen. Was bedeutet dieser Satz für dich?
Aus der traumasensiblen Sicht auf uns Menschen gibt es keine schlechten Angewohnheiten und keine schlechten Verhaltensmuster, die es gilt loszuwerden, sondern Traumadynamiken zu verstehen bedeutet zu begreifen, und für mich gibt es einen Unterschied zwischen verstehen und begreifen. Begreifen ist einfach kognitives Wissen verkörpern. Also es einfach in sich hineinsickern lassen über einen langen Zeitraum, immer wieder durch Wiederholungen, Erfahrungen und irgendwann geht es uns in Fleisch und Blut über. Und Traumadynamiken zu begreifen, öffnet uns einen Blick auf auch vermeintlich destruktive Denkweisen oder Verhaltensweisen oder Gefühlsmuster, also so das Klassische, ne? Ich hasse das an mir, ich will das loswerden. Durch die traumasensible Brille wird relativ schnell klar, dass nichts in uns gegen uns arbeitet, sondern immer einem sehr, sehr wichtigen Zweck diente. Und da liegt ein bisschen die Betonung auf der Vergangenheit, weil wir häufig, wenn wir Trauma als Kind erfahren haben, besonders sogenanntes Komplextrauma, das ist so, sag ich mal, meine Kernkompetenz, weil es einfach auch meine Biografie ist, dann entwickelt unser Organismus, unser autonomes Nervensystem, unser Gehirn geniale Strategien, um in dem Umfeld, in dem wir aufwachsen, in der Welt, in die wir hineingeboren werden, irgendwie zu überleben. Ja? Und das ist ziemlich brillant, wenn man das mal verstanden hat, zu welch genialen Tricks der Organismus da greift, um unsere Sicherheit zu gewähren, also um dafür zu sorgen, dass wir durchkommen, egal wie toxisch unser Umfeld ist. Also sprich, das ist erstmal zu würdigen, was das System da wirklich absolut Unvergleichliches leistet. Was Menschen dann im Erwachsenenalter als sehr belastend empfinden, ist die Tatsache, dass sie häufig in diesen, ich sag mal, Überlebensstrategien oder auch Kompensationsstrategien noch verhaftet sind. Weil der Organismus mal die Erfahrung gemacht hat, ah okay, das ist ja ziemlich erfolgreich, wenn ich das mache, denn offensichtlich überlebt der Mensch, ja. Und wir werden Überlebensstrategien nicht los, indem wir sie bekämpfen, sondern indem wir sie überhaupt erstmal als solche verstehen auf einer tiefen Ebene. Und dann in kleinen Schritten, da gibt's leider keinen 10-Punkte-Plan. Ich wünschte, ich hätte ihn, aber es gibt ihn nicht. Traumaheilung ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber sie ist möglich und es ist einfach wichtig, da in kleinen Schritten anzufangen, erstmal zu verstehen auf einer psychoedukativen Ebene, was ist eigentlich mit mir los, was ist mit meinem Körper los, wie funktioniert mein autonomes Nervensystem und wie hat das, was ich heute als belastend empfinde, keine Ahnung, vielleicht eine Essproblematik oder immer wieder dieselben negativen Beziehungserfahrungen zu machen, wie hängt das zusammen mit meinen ersten Erfahrungen, also da überhaupt erstmal einen Link herzustellen, von der Metaebene aus zu begreifen und dann ganz wichtig, und das ist in den letzten Jahrzehnten in der Psychotherapie ein bisschen vernachlässigt worden, den Körper mit einzubeziehen und anzufangen, an seinem eigenen autonomen Nervensystem zu arbeiten und so in eine ganz neue, ja, Selbstwirksamkeit und auch Lebendigkeit zu kommen. Mhm.
Ja, sehr, sehr spannend. Alles in dir ist für dich.
Genau.
Genau. Ja. Was kannst du denn aus deiner, du hast es schon angesprochen, aus deiner eigenen Biografie, noch so berichten oder hast du vielleicht ein Beispiel, wie dein Körper, du hast ja gesagt, das ist ja eigentlich wahnsinnig genial, was der Körper da macht, was dein Körper und Geist, wie die dich quasi ja zum Überleben gebracht haben oder gerettet haben, vielleicht auch in manchen Situationen damals.
Ja, total gerne. Bleiben wir beim Thema Essthematik. Und da habe ich mir angewöhnt, nicht mehr Essstörung zu sagen, weil ich finde, es ist keine Störung, sondern es war mal eine Lösung. Auch das verändert was in der Haltung. Und wie sehr, 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 sehr viele andere Menschen hatte auch ich mein Leben lang ein Thema mit Essen. Und das Essen kam in mein Leben, als ich 9 oder 10 war und feststellte, dass es mich tröstet zu essen. Also in dem sehr ungünstigen Umfeld, mit all den Problemen, mit denen meine Familie zu kämpfen hatte, war ich ein unglaublich einsames und nicht gesehenes Kind, was so ein bisschen hinten rüberfiel. Und natürlich ein Kind im Hochstress aufgrund der Situation, wie sie zu Hause war. Und habe irgendwann festgestellt, dass mich Essen beruhigt, was ganz klar ist, weil es steuert unser parasympathisches Nervensystem an. Also Essen beruhigt mich und Essen tröstet mich auch. Also als ich ein Kind war, in all der Einsamkeit und der Angst und diesem Gefühl von isoliert sein und da gibt es niemanden, der mich beschützt und ich bin dort nicht in Sicherheit, war das Essen mein sicherer Landeplatz. Wenn ich gegessen habe, wurde ich zumindest für einige Augenblicke ruhig. Das heißt, wenn man so will, ich manipulierte meinen eigenen Stoffwechsel. Ja, und sorgte für ein bisschen Balance in meiner eigenen Biochemie. Also raus aus den Stresshormonen, aus den Noradrenalin, aus dem Cortisol, rein in Dopamin, Belohnungsprinzip, in Endorphin, Serotonin, Oxytocin, was auch immer, um ein bisschen biochemisch wieder eine Balance herzustellen. Und an dieser Strategie hat mein Körper einfach sehr, sehr viele Jahrzehnte festgehalten. Und dann ist das passiert, was immer passiert, wenn man mit Essthematiken zu kämpfen hat. Ich bin in der klassischen Jojo-Falle gelandet, weil natürlich ich nie an der Wurzel gearbeitet habe, sondern immer nur die Symptome bekämpft habe. Das heißt, ich habe es mit unzähligen, immer bizarreren Diäten versucht, dieses Gewicht loszuwerden. Und habe aber nicht verstanden, warum mein Körper immer wieder auf diese Kompensationsstrategie zurückgreifen wird, solange er in einem hochgestressten Modus läuft. Also sprich, die Kettenreaktion ist Stress im Organismus, Essen. Und der Körper lernt das. Und der Körper macht die Erfahrung, okay, das funktioniert, also bleiben wir dabei. Ja, der Organismus bleibt dabei. Und erst als ich anfing, das erstmal zu verstehen, also auch ein Mitgefühl zu entwickeln, weil jeder, der mit Essthematiken zu tun hat, kennt das unglaubliche Gefühl von Scham, die dann in der Regel schon um die Ecke lauert, überhaupt erstmal auf einer emotionalen Ebene mit diesem Kindanteil, der ich damals war, in Kontakt zu kommen, die Sinnhaftigkeit, also zu verstehen, dass auch die Essthematik eigentlich für mich gearbeitet hat und nie gegen mich, sondern die hat mal einen wichtigen Dienst geleistet an mir, das erstmal zu würdigen im zweiten Schritt und dann halt, wie eingangs schon kurz erwähnt, anzufangen, am eigenen autonomen Nervensystem zu arbeiten, also sprich den Körper in Sicherheit zu bringen, ihn rauszuholen aus sehr stressvollen Situationen oder auch aus den sich immer wiederholenden Situationen, die ich unbewusst reinszenierte, sorgte dafür, dass der Organismus diese Kompensationsstrategie irgendwann in kleinen Schritten von alleine ablegte. Also sprich, ich musste nicht mehr an der Symptomatik arbeiten, sondern die Ursache löste sich in einem entspannteren Körper Step by Step von alleine. Und wenn ich heute sehr großen emotionalen Stress habe. Und das war bei mir auch ein wichtiger Unterschied, weil wenn ich jetzt viel arbeite und ich mache Sachen, die mich total glücklich machen, das wirst du auch kennen aus eurer Arbeit, wir empfinden es ja nicht als Stress, aber für den Körper ist es natürlich trotzdem Stress. Aber ich sage jetzt mal, bei diesem positiven Stress habe ich diese Strategie nicht. Aber bei emotionalem Stress habe ich sie. Und das ist immer noch da, dieses neuronale Netzwerk, das sich damals verknüpft hat in meinem Körper, das ist immer noch da. Wir können die nicht rausschneiden, ja, aber wir können aufhören, sie zu benutzen durch Bewusstheit und auch nicht über Nacht mit Geduld und Zeit. Und was aber der Unterschied ist, ist, dass ich es heute mitbekomme. Und dass ich dann aus einer Metaebene heraus auch andere Entscheidungen treffen kann. Also das heißt, ich spüre, mein Körper möchte auf eine alte Kompensationsstrategie zurückgreifen, weil ich vielleicht traurig bin, weil ich ein blödes Gespräch mit meinem Partner hatte. Und der Unterschied ist, ich kriege mich mit dabei, ich kriege das mit. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen, die vielleicht eine andere ist, nämlich mir mit Milde zu begegnen und zu sagen, okay, aber vielleicht wäre was Gesünderes jetzt vielleicht auch für den Organismus hilfreicher, so immer in einer sehr liebevollen Haltung. Auch das ist traumasensibel. Und manchmal ist es auch einfach so, dass ich dann diesem kleinen Mädchen in mir erlaube, weißt du was, jetzt gehen wir eine Pizza essen und wir machen das ohne Reue und ohne Strafe und ohne Beschämung, sondern wir genießen die in vollen Zügen. Und damit würdige ich auch dieses kleine Mädchen in mir, dass ich damals nicht anders zu helfen wusste. Also ich hoffe, da merkt man schon, wie riesig diese Linse ist, wenn man den Menschen durch diese traumasensitive Brille betrachtet. Und das ist einfach ein sehr liebevoller Blick auf den Menschen und nach meiner Erfahrung auch der einzige, der nachhaltig für Veränderung sorgt.
Ja. Also da war so viel dabei, Kathi. Ich habe ja schon die ganze Zeit Notizen, wo ich nochmal gern nachfragen will. Danke dir erstmal für die ganz spannende Schilderung. Vielleicht steige ich an dem Punkt mal ein. Wir kriegen immer wieder mit von den Müttern, mit denen wir arbeiten, dass es an diesem Anfangspunkt, den du auch gerade beschrieben hast, so dieses, ich krieg das jetzt mit. Ich krieg jetzt mit, wenn bei mir zum Beispiel eine Trauer hochkommt oder vielleicht auch eine Wut hochkommt. Mhm. Kann ja jegliche Emotion sein. Und das ist der Punkt, wo ganz viele uns schon sagen, ich krieg das gar nicht mit. Mhm. Also ich bin sozusagen schon zum Beispiel in der Situation, in der ich auf mein Kind wütend bin. Das ist ja bei den Müttern ganz oft so. Ich schreie mein Kind an und merke erst danach oder in dem Moment, wo es schon soweit ist, huch, jetzt bin ich da wieder drin. Wie können wir das schaffen? Ich weiß, das ist auch eine sehr große Frage, aber vielleicht hast du ein paar Gedanken dazu, dahin zu kommen, dass wir sowas vorher schon mitkriegen. Also bevor wir in diese Reaktion schon gehen.
Das ist natürlich die Champions League. Und ich möchte hier mal an alle Mütter adressieren. Und das ist ja auch das Tolle an eurer Arbeit, an deiner und Olivias Arbeit. Ich habe selber keine Kinder, aber ich sehe und ich erfahre es jeden Tag aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis. Kinder zu bekommen ist einfach ein verdammt harter Job, der in dieser Gesellschaft wenig Anerkennung erfährt, weil es immer noch irgendwie in den Köpfen der Menschen ist, dass es selbstverständlich ist, Kinder zu bekommen. Und dann hat man sich ja so entschieden und dann beschwer dich nicht, du wolltest das ja und jetzt komm klar damit. So. Und wie viele Mütter ich kenne, die das Gefühl haben, einfach da mit Mutterseelen allein im wahrsten Sinne des Wortes zu sein. Das ist einfach super, super traurig. Und ich finde, das ist erstmal, ist mir wichtig, das mal zu sagen, so, weil ja, wir haben uns ja auch darüber ausgetauscht, weil ich das natürlich auch aus meinen Seminaren, ich sehe ja die Erstarrung in den Gesichtern der Mütter, gerade wenn wir über Komplextrauma sprechen, die dann natürlich nicht da nur als Töchter sitzen, sondern vor allem als Mütter und dann kommt dieses riesige Schuldgefühl da hoch. Und das führt aber natürlich nirgends hin, außer in noch mehr Schmerz. Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es am Anfang vor allem erstmal total wichtig und gut ist, es in der Retrospektive wahrzunehmen. Also sprich, wenn man jetzt den Tag reflektiert oder meinetwegen auch eine halbe Stunde später sich selber im Rückblick dabei erwischt, ah, da habe ich ihn wieder verpasst, diesen berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ja, das ist Zitat vom großen Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Was bedeutet dieser Raum? Aus diesem Raum heraus können wir entscheiden. Unser autonomes Nervensystem heißt autonom, weil es autonom handelt. Das heißt, wenn von außen ein Reiz kommt, den der Körper als bedrohlich, als gefährlich oder was auch immer einordnet, und natürlich ist unser Kind keine lebensbedrohliche Person auf der anderen Seite, aber das weiß der Organismus nicht. So. Also sprich, wenn sowieso schon viel Stress im Körper ist und das autonome Nervensystem übernimmt das Ruder, also sprich, da kommt eine Reizreaktion, zack, zack. Und dieser Raum dazwischen ist der Raum, aus dem wir entscheiden können. Und natürlich betritt man den nicht über Nacht, sondern der erste Schritt ist, finde ich, im Rückblick den Tag mal zu reflektieren und mal aufzuschreiben oder auch für sich vielleicht im Austausch auch mit dem Partner oder im Austausch mit einer Freundin. Ich finde das gesprochene Wort immer stärker als das Gedachte oder auch das geschriebene Wort, weil es einfach dann raus darf aus dem System und nicht in uns gefangen bleibt. Und sich auszutauschen mit Menschen, das haben wir ja auch beim Seminar erlebt, ist halt einfach unendlich heilsam. Mhm. Auch wenn wir immer noch glauben, wir müssten alles alleine rocken, ist es nicht so. Und erstmal überhaupt im Rückblick zu reflektieren, interessant, und das ist eine Haltung, die ich auch versuche, den Menschen immer wieder ans Herz zu legen, es gar nicht zuzulassen, in eine Verurteilung zu kommen, sondern möglichst nüchtern und sachlich einfach mal wahrzunehmen, ja, interessant, da hat mein Sohn das und das gesagt und stimmt, da bin ich ziemlich ausgerastet dann auch, echt innerhalb von Sekunden so. Und da ist Wiederholung ein wichtiger Schlüssel, weil wir Bewusstsein wirklich üben müssen. Ja, auf neurophysiologischer Ebene bedeutet das, Wir haben irgendwann mal in unseren ersten Lebensjahren Synapsen verknüpft, neuronale Netzwerke gespannt, die ganz eigene Erinnerungen und Erfahrungen tragen. Und wenn ein Reiz in der Gegenwart eines solcher Netze aktiviert, reagieren wir auf dieselbe Art und Weise wie in den 70ern, 80ern oder 90er Jahren. Ja, wir sind nicht mehr in der Gegenwart. Der Körper ist in der Vergangenheit. Wir sitzen zwar noch hier, unsere 3-5% Bewusstsein, aber die 95-97% Unterbewusstsein sind in der Vergangenheit. Der Körper ist nicht mehr in der Gegenwart. Und der erste Schritt ist überhaupt mal im Rückblick zu reflektieren, ah, interessant, ja, da ist mir das passiert. Und zwar ohne zu, und ich weiß, wie schwer das ist, aber es ist der Weg, ohne in dieses, ich bin so eine schlechte Mutter und ich bin genauso wie meine Mutter war und wie schrecklich und ich schäme mich so. Dann wiederholen wir die alte Gewalt gegen uns selbst. Und sind uns gegenüber so wahnsinnig erbarmungslos und völlig zu Unrecht, weil der Körper einen guten Grund hat, warum er in diesem Moment so reagiert. Ja, alles in uns ist für uns, auch wenn es sich natürlich nicht so anfühlt. Also, die ersten Schritte sind es, im Rückblick zu erkennen. Dann schärfen wir unser Gefühl für Bewusstheit, also für eine neutrale Beobachterposition unseres eigenen Denkens, Handelns und Fühlens. Und am Anfang halt in der Rückschau. Dazu kommt, dass es wichtig ist, das eigene Körperempfinden mal wieder zu etablieren, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen kennst du, wo du das Gefühl hast, boah, krass, du bist ganz schön gestresst. Und der Mensch guckt dich an und sagt, nee, ich bin nicht gestresst, wieso? Wie kommst du drauf? Nee, ich bin total ruhig. Und du stehst da und denkst so, okay, es fühlt sich für mich ganz anders an. Warum ist das so? Weil viele Menschen den Stress in ihrem Körper überhaupt nicht wahrnehmen. Weil für viele Menschen ein hochstressvoller Zustand völlig normal ist. Aber Stress ist nicht normal. Stress bedeutet, also natürlich ist es normal, wenn wir in einer Überlebenssituation sind. Aber es ist nicht normal, in Anführungsstrichen, in diesem Zustand zu leben. Und dadurch, dass von viele von uns aber in dieser Gesellschaft auch, die wir uns kreiert haben in den letzten 200 Jahren, in diesen hochstressvollen Situationen existieren und leben, empfinden wir das nicht als Stress. Weil es ist unser Normal. Wir haben gar keine Vergleichswerte. Und um zu lernen, wonach wir uns stattdessen ausrichten möchten, nämlich nach Entspannung, nach parasympathischer Aktivität, wodurch? Durch Yoga, durch einen Spaziergang, durch eine Verbindung mit einem sicheren, freundlichen Gegenüber, durch eine Verbindung mit einem Haustier, einfach Situationen, durch eine Massage, Sauna, was auch immer. Damit wir unser Bewusstsein dafür schärfen, wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich entspannt bin? Wie fühlt sich denn mein Körper eigentlich an, wenn ich im Hier und Jetzt bin? Damit wir lernen können, die Unterschiede wahrzunehmen, wenn unser Körper gerade auf dem Weg in die Vergangenheit ist. Also sprich, in einer hochstressvollen Verfassung. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, ja, also wenn der Stress, was ist eine Emotion? Eine Emotion ist immer verknüpft mit einem Körperempfinden. Der Hals wird eng, wir ziehen die Schultern hoch, wir haben ein flaues Gefühl im Magen, unser Herz rast, unser Mund wird trocken, unsere Hände werden schwitzig. Es sind Körperempfindungen. Ja, eine Traumareaktion ist nur, in Anführungsstrichen, eine Körperreaktion. Und überhaupt erstmal eine Neugierde zu etablieren für das eigene Körperempfinden, weil wie sollen wir einen Körper beruhigen, von dem wir total getrennt sind? Und von dem wir gar nicht mitbekommen, dass er gerade echt in großer Not ist. Und ich versuche meinen Menschen, mit denen ich arbeite, immer beizubringen, so eine Haltung zu kommen, den eigenen Organismus oder den eigenen Körper als eigenes Wesen zu betrachten, in dem wir leben. Und dieses Körperwesen ist einfach brillant. Wir sind der Supercomputer. Kein Mensch kann sowas erfinden. Und zu verstehen, dass dieses Körperwesen eigene Regeln, eigene Gesetze, eigene Entscheidungen trifft und ihm dann zu helfen, immer wieder in die Gegenwart zu finden und dieses Körperwesen, wenn es in Aufruhr ist, zu beruhigen, anstatt auch noch drauf einzuprügeln, weil wir uns schämen und verurteilen dafür, dass uns heute mal wieder der Hut hochgegangen ist. Auch das erzeugt Sicherheit im Körper, weil wir so lernen können, dieses Wesen, in dem wir nun mal leben, zu beruhigen. Also sprich, da ist dieser momentane Begriff, der in aller Munde ist, das ist Selbstregulation.
Ja.
Genau.
Ja, danke. Danke dir. Total schön. Und ich habe auch gerade so dran gedacht, also ich denke immer so an die Mütter, denen wir so begegnen in unserer Arbeit. Und vielleicht erstmal von mir noch ein Satz dazu. Also das, was du gesagt hast, so dieses erstmal überhaupt wieder in den Zustand kommen oder zu erkennen, was bedeutet es denn, wenn ich nicht gestresst bin, wenn ich wirklich entspannt bin, da bin ich zum Beispiel immer noch auf dem Weg. Und ich habe auch das Gefühl, das dumpfe Gefühl, das wird auch noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich ist das ein lebenslanger Prozess. Immer wieder nochmal vielleicht eine Zwiebelschicht tiefer zu kommen und zu merken, ah, da geht ja doch noch was. Und das, was ich vorher hatte, war noch gar nicht das Ende des Liedes. Und da geht noch mal ein bisschen mehr Entspannung. Mhm. Also ich finde, das ist auch wirklich immer so ein stufiger Prozess. Und mir geht es auch so, dass ich da immer, immer tiefer komme. Und ich habe jetzt eben an die Mütter gedacht, bei dem Stichwort Scham und Schuld. Wir haben so viele Mütter, die ständig drüber nachdenken, bin ich eine gute Mutter?
Das glaube ich.
Ja, und eigentlich ständig in diesem Gefühl auch drin sind, ich habe wieder was falsch gemacht. Jetzt bin ich vielleicht eine schlechte Mutter. Mein Kind, du hast das ja auch erwähnt, das ging ja auch einigen, also mir ja auch immer wieder in deinem Seminar so, oh, habe ich jetzt da vielleicht irgendwas bei meinen Kindern getan, gesagt, irgendwie gehandelt, dass die jetzt vielleicht ein Problem kriegen? Was hat es mit diesem Thema Scham und Schuld auf sich und dieses schlechte Gewissen? Also ganz viele von unseren Müttern beschreiben das so als dieses permanente schlechte Gewissen. Bin ich an Punkt A, bin ich bei der Arbeit, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht bei meinem Kind bin? Bin ich bei meinem Kind, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich gerade nicht arbeite? Also immer so dieses Wechselspiel. Was hat es damit auf sich und was hat das auch mit Trauma zu tun?
Darüber könnte man auch ein eigenes Buch schreiben. Also gibt es auch ganz viele Bücher, glaube ich, drüber. Ich habe irgendwann verstanden, was der Unterschied zwischen Schuld und Scham ist. Schuld hat viel damit zu tun, was wir getan haben. Scham hat viel damit zu tun, wer wir sind. Also Scham ist häufig verknüpft mit dieser tiefen, häufig traumabedingten Überzeugung, mit diesem traumabedingten Glaubenssatz, ich bin schlecht. Ich reiche nicht. Ich bin nicht genug. Und das vielleicht mal, weil das ist mir echt ein Anliegen. Und das hoffe ich, habe ich auch im Seminar gut vermittelt und auch in meiner Arbeit in dem Podcast. Wir lösen traumabedingte Glaubenssätze nicht auf, indem wir dagegen mantren. Oder uns einreden wollen, dass es nicht so ist. Das ist Blödsinn. Das muss ich echt so, mich ärgert es richtig, weil das immer noch viel propagiert wird. Traumaheilung ist, wie schon erwähnt, eine sehr komplexe Sache. Und wenn wir als Kinder die Grundüberzeugung aufgrund der Reaktion und des Verhaltens unserer Bindungspersonen zu dem festen Schluss gekommen sind, nicht wichtig zu sein, nicht liebenswert zu sein, weil es die Erfahrungen waren, die wir gemacht haben. Das ist auch das, was ich meinen Klientinnen und Klienten immer sage. Und wir müssen das nicht gehört haben von unseren Eltern, du bist nicht genug oder du reichst hier nicht. Aber wenn wir in einem Umfeld, wir interpretieren halt als Kinder das Verhalten der Erwachsenen und daraus ziehen wir unsere Schlüsse und daraus legen wir in uns, das sind richtige Glaubenssysteme, das sind nicht nur Glaubenssätze wie über Geld spricht man nicht, sondern das geht einfach sehr viel tiefer. Es ist eine Grundüberzeugung, die sich so tief in unserem Unterbewusstsein festgesetzt hat, dass wir die nicht auf einer kognitiven Ebene durch Affirmationen einfach mal so kurz zack lösen können. Wir müssen diese komplexen Dynamiken dahinter verstehen. Und mittlerweile weiß die Psychotraumatologie, und das ist natürlich ein Thema, ich bin da nicht fest sattelfest, deswegen würde ich da ungern in die Tiefe gehen, aber ich lade jeden dazu ein, sich auch natürlich mal mit transgenerationalen Traumata zu beschäftigen. Also sprich, die Psychotraumatologie und auch die Epigenetik weiß, dass all die Themen unserer Mütter und unserer Großmütter, vielleicht sogar unserer Urgroßmütter, das ist noch nicht, da ist man sich noch nicht einig, ob es jetzt 3 oder 4 Generationen zurückgeht, auch deren Themen sitzen in unserer DNA. Und auch diese alten Traumatisierungen unserer Ahnen spielen in unserem gegenwärtigen Leben eine große Rolle. Und wie man damit umzugehen hat, darauf gibt es keine kurze Antwort. Das wäre wirklich hochgradig unprofessionell. Ich glaube, es ist überhaupt erstmal wichtig, immer, also der erste Schritt ist für mich immer das Bewusstsein dafür, nämlich da gibt es etwas in mir, das fühlt sich einfach irre schuldig. Und auch dieser Blick in der dritten Person ist ein Modell aus der Traumatherapie, das ich für unglaublich hilfreich halte. Es ist angelehnt an die Parts Party von Virginia Satir aus den 70ern, dann ist es in den 90ern als inneres Team von Friedemann Schulz von Thun nochmal weiterentwickelt worden. Und heute arbeiten viele Traumatherapeuten mit der sogenannten Ego-State-Therapie. Was heißt das? Wir lernen uns selbst als Kosmos zu betrachten, der einfach aus unzählig verschiedenen Persönlichkeitsanteilen besteht. Mhm. Und wenn zum Beispiel sich so ein Gefühl von Schuld auftut, dann lade ich meine Klienten immer dazu ein, versuchen auch, in der Sprache ein bisschen Bewusstheit zu üben und nicht mehr zum Beispiel zu sagen, ich fühle mich schuldig oder ich bin eine schlechte Mutter oder ich bin schuld daran, wenn mein Kind traumatisiert ist, sondern diesen Persönlichkeitsanteil in sich mal wahrzunehmen aus einer anderen Perspektive und auch in der Sprache das zu verändern und stattdessen zu sagen, da gibt es etwas in mir, das fühlt sich einfach wahnsinnig schuldig. Oder es gibt einen Anteil in mir, der hat die Überzeugung, eine schlechte Mutter zu sein. Ja. Oder da gibt es einen Anteil in mir, der hat das Gefühl, er hat sein Kind traumatisiert. Das mag wie eine Banalität klingen, ist es aber nicht. Und es hilft uns, Bewusstheit zu trainieren, weil was ist denn das Problem mit den Anteilen? Das Problem ist, dass wir sie nicht wollen. Also sprich, wenn da ein Anteil ist, der sich schuldig fühlt, dann wollen wir diese Schuld nicht. Das heißt, entweder wir kämpfen dagegen, ja, indem wir noch mehr machen, damit wir unseren Kindern noch mehr ermöglichen und 36 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Warum? Damit wir das nicht mehr fühlen müssen. Wir wollen uns nicht mehr schuldig fühlen. Dafür dienen Kompensationsstrategien. Kompensationsstrategien helfen uns, nicht zu fühlen, was wir nicht fühlen wollen. Und da mal wahrzunehmen und auch die Sprache zu verändern und zu sagen, ja, es gibt einfach was in mir, das fühlt sich irrsinnig schuldig. Und vielleicht hat das auch mit meiner Mutter zu tun, weil die hat sich vielleicht auch schuldig gefühlt oder meine Mutter hat auch nicht alles richtig gemacht. Und ich finde es auch sehr wichtig, weil glaube ich dir sofort, dass ihr diesen Satz, ich bin eine schlechte Mutter, weil das ist wahrscheinlich so die Urangst einer jeden Mutter. Ja. Auch da in die Haltung zu kommen. Es gibt einen Anteil in mir, der hat die Überzeugung, eine schlechte Mutter zu sein. Ja. Aber auch die Linse, weil dieses Schwarz-Weiß-Denken ist auch sehr traumaspezifisch, ne? Also entweder ich bin eine schlechte Mutter oder ich bin eine perfekte Mutter, aber dazwischen gibt es nichts.
Ja.
Machst du Fehler als Mutter? Sehr wahrscheinlich. Bist du deswegen eine schlechte Mutter? Vermutlich nicht. Kannst du eine gute Mutter sein, auch wenn du Fehler machst? Darf das gleichzeitig sein? Interessanter Ansatz. Was passiert da, wenn ich mich da so reinspüre? Wie fühlt sich das an? Vielleicht sogar ein bisschen entlastend. Ja? Oder es gibt eine wunderbare Fragenkaskade, wie man diesen Mechanismen, die häufig auch mit der eigenen Biografie verknüpft sind, ne? Dieser Anspruch, eine perfekte Mutter zu sein, weil die eigene vielleicht keine war. Ne? Ja. Also sprich, da werden auch alte Schmerznetzwerke in uns, in unserer Neurophysiologie aktiviert. Und was ich immer ganz interessant finde, ist so diese Fragestellung immer weiter zu denken. So, also keine Ahnung, ich bin eine schlechte Mutter. Okay, was wäre denn, wenn du keine schlechte Mutter wärst? Dann würde, keine Ahnung, dann würde ich nicht so viele Fehler machen. Okay, was wäre, wenn du nicht so viele Fehler machen würdest? Dann wären meine Kinder unbeschadet. Okay, was wäre, wenn deine Kinder... Das immer weiter zu drehen, also sprich immer auf der Metaebene noch eine Stufe rauszugehen und wirklich versuchen, in eine neutrale Beobachterin zu kommen, weil ich glaube, wir dürfen uns davon verabschieden, dass wir uns durch Willen und Leistung und uns, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, uns den Arsch abzuarbeiten, egal ob jetzt als Mutter oder im Arbeitskontext, dass wir uns dann nicht mehr schlecht fühlen. Mhm. Und wenn wir aber mal 10 Schritte zurückgehen, dann ist das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir uns nicht schlecht fühlen wollen. Aber es ist nicht das Menschsein, sich nicht schlecht zu fühlen, weil wir sind Menschen. Und traurig zu sein oder ängstlich zu sein oder zu zweifeln oder wütend zu sein oder auch sich zu schämen, gehört zum Menschsein dazu. Das Problem ist nur, wir haben nie gelernt, damit umzugehen. Und es macht uns Angst. Es ist eklig. Und wir wollen das nicht fühlen. Also greifen wir zu Mitteln, die uns helfen, das nicht zu fühlen. Aber damit lösen wir kein Problem. Und durch die traumasensible Brille geht es darum, zu lernen, mit diesen Anteilen zu leben. Also sprich, es gibt in mir auch, also nochmal den Link zurück zu meiner Essthematik. Es wird in mir immer einen Anteil geben, okay, das weiß ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen, also sage ich mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es in mir immer ein kleines Mädchen geben, das sich einfach unheimlich für seinen Körper schämt. Und das ist okay.
Ja.
Ich kann dieses Mädchen nicht loswerden. Was wäre denn das für ein Gewaltakt? Und für eine erbarmungslose Begegnung mit mir selbst.
Ja.
Und zu lernen, mit diesem Mädchen in mir zu leben und diesem Mädchen auch Raum zu geben und zum Beispiel auch mal auszusprechen. Ich war neulich mit meinem Partner am See und also neulich jetzt in diesem Sommer, ist auch schon wieder relativ, aber der September, der war so lange so schön, deswegen fühlt sich das für mich noch an wie neulich. Und ich merke, in mir bricht dieser Alte, weil ich muss mich vor ihm ausziehen, obwohl wir schon seit so vielen Jahren zusammen sind. Und da ist immer noch ein neuronales Netzwerk, das kurz anspringt und sagt, du bist hässlich und fett und unansehnlich. Der Patrick trennt sich von dir, weil du so aussiehst. Und ich habe einfach gelernt, das wahrzunehmen und dem auch mittlerweile Raum zu geben. Das heißt, auch meinem Partner dann zu sagen, es ist so interessant, du glaubst nicht, was gerade in meinem Kopf los ist. Und da ist wieder genau der alte Schmerz, ey, da ist er angesprungen. Oder wir waren dann shoppen und ich habe versucht, eine Jeans zu finden. Und ich habe eine total normale Kleidergröße von 40, 42. Und es gab aber, die Schnitte waren so, dass mir keine wirklich gut passte. Und auch da sprang der alte Schmerz wieder an. Und ich spreche das mittlerweile aus und sag, ah, ist so interessant, da werden, boah, es ist so krass, wie der Schmerz immer noch da ist, ne? Es ist echt so interessant. Ja. Und in dem Moment, in dem wir das wahrnehmen, beruhigt sich der Körper. Also in dem Moment, wo wir nicht versuchen, davor zu fliehen, sondern uns dem zuzuwenden und dem Raum zu geben und es zu würdigen, beruhigt sich der Körper. Und das ist Heilung.
Ja. Ja, total schön und geht schon ganz, ganz tief. Ja. Also ich habe auch ein paar Mal, während du gesprochen hast, ich merke auch dann immer, ich muss ein paar Mal so tief durchatmen.
Ja, super. Mhm.
Weil es viel berührt.
Mhm. Ach, schön.
Was ja auch wieder so sein darf. Und ich glaube, was bei mir ganz viel berührt hat, war dieses Thema sowohl als auch. Also es darf nicht nur beides, es darf ganz viel da sein, ganz viele genau. Anteile von mir dürfen da sein, weil wir oft denken, wie du vorhin auch schon gesagt hast, entweder ich bin gut oder ich bin schlecht genau. oder ich habe das jetzt gut gemacht oder ich habe jetzt versagt. Oder es ist perfekt oder es ist überhaupt nichts wert.
Genau.
Also so diese krassen Einordnungen, die wir selber ja auch so brutal in unserem Kopf manchmal treffen. Und ich habe letztens am Wochenende nämlich eine Meditation gemacht, das war ganz toll, wo man mit zwei ganz gegensätzlichen Emotionen gearbeitet hat, die beide gleichzeitig da sein konnten. Ganz interessante Atemübung. Also es ging um einmal das Thema Wertschätzung und zum anderen eine Erinnerung an eine ganz blöde Situation, in der man sich unwohl gefühlt hat. Und diese beiden Gefühle nebeneinander da sein zu lassen, fand ich eine ganz tolle Erfahrung auch nochmal jetzt für mich, weil es funktioniert. Mhm. Es darf beides da sein.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so wichtig. Deswegen betone ich es jetzt auch nochmal für die Mütter, die uns jetzt zuhören. Du bist nicht gut oder genau. schlecht und du bist nicht so oder so. Du kannst auch, du hast alles in dir. Du hast so viel in dir und so viele Anteile in dir. Also das fand ich nochmal, wollte ich einfach nochmal herausheben, weil ja, das für mich auch, also du glaubst gar nicht, Kathi, wie oft die Olivia und ich sagen, etwas in mir ist jetzt sauer.
Super. Und, verändert es
genau.
was?
Es verändert extrem ja. viel. Also ich habe das inzwischen auch schon in die Kommunikation mit meinem Mann sogar eingebaut.
Ja, super.
Weil ich kann ja auch gleichzeitig ihm dankbar sein, dass er mir hilft zum Beispiel bei irgendwas und gleichzeitig aber sauer sein, weil irgendwas anderes noch passiert.
Genau.
Es kann ja beides da sein. Genau. Es verändert wahnsinnig viel, auch in der Kommunikation mit anderen. Ja,
ja, das wird nicht mehr so persönlich, ne? Und auch dieses, ja. Ich würde auch total dazu einladen wollen, überhaupt dieses, ich bin gut oder ich bin schlecht, komplett aus dem Versuchen, aus dem Sprachschatz zu streichen, sondern auch da in diese Position zu kommen, etwas in mir hat das Gefühl, schlecht zu sein oder etwas ja. in mir fühlt sich wie ein Versager, so. Weil wer sagt denn, was gut oder schlecht ist? Also es ist ja eine rein subjektive und total schräge Sicht auf uns Menschen. Aber wir leben natürlich in einer Gesellschaft und es fängt ja in der Schule schon an, also dass wir nur bewertet werden. Ja, bewertet nach gut oder schlecht. Wenn du eine hübsche Schrift hast, dann bist du ein guter Schüler und wenn du eine krickelige Schrift hast, dann bist du ein schlechter Schüler. Was für ein Blödsinn. Und das muss aufhören. Das wird nicht über Nacht aufhören, aber ich wünsche mir sehr, dass auch wenn sich in den nächsten Jahren, und davon bin ich überzeugt, da haben wir auch viel drüber diskutiert im Seminar, ich bin sicher, in den nächsten Jahren werden sich ganz neue Schulsysteme entwickeln und kreieren, wo wir aufhören, die Kinder darauf zu konditionieren und zu programmieren und darauf zu trimmen, dass gut, ein guter Mensch bedeutet, erfolgreich zu sein und Leistung zu bringen.
Ja. Ja.
Das wünsche ich mir.
Mhm. Ja. Ich gehe mit deinem Wunsch mit.
Ich glaube, das passiert.
Also
ich bin voller Hoffnung.
Ja. Ich glaube, wahrscheinlich meine Kinder, ja, die sind jetzt schon im ganz normalen Schulsystem. Da wird es vielleicht nicht mehr unbedingt sein. Aber ich glaube auch so, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, vielleicht eher, dass sich da einiges ändern wird. Vielleicht auch früher, ja. Jetzt kommen wir mal zurück, Kathi, nochmal zu deiner Geschichte. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du als Hörerin zu Hause jetzt vielleicht sitzt und dir überlegst, Trauma, bin ich jetzt da auch betroffen? Was ist das? Ist das ein Thema für mich? Das bringt vielleicht in mir irgendwas zum Klingen. Vielleicht sollte ich mich da mal mehr damit beschäftigen. Wie hast du denn, Kathi, persönlich erlebt oder überhaupt herausgefunden, dass bei dir eine Traumatisierung vorliegt? Mhm.
Lange Zeit gar nicht. Ich bin mehr oder weniger durch Zufall im Jahr 2010 bei einer Traumatherapeutin gelandet aufgrund einer Empfehlung. Und ich wusste bis dahin nicht mal, dass es Traumatherapeuten gibt. Und obwohl mir immer bewusst war, dass bei mir zu Hause einiges ganz schön aus dem Ruder gelaufen war und dass vieles, alles das Gegenteil von normal war, also was auch immer das bedeutet, das Wort normal. Und dann bin ich in der Traumatherapie gelandet und saß dort aber trotzdem gleichzeitig viele Jahre und dachte, ja, ich bin ja nicht traumatisiert. Also weil ich bin ja nicht geschlagen worden und ich bin nicht sexuell missbraucht worden. Genau, so diese Klassiker, ne, was man so unter Trauma sich so vorstellt. Und erst dieser tiefere Einstieg in die Thematik von Komplextrauma und auch dem Stand der Wissenschaft der Psychotraumatologie jetzt aus dem Jahr 2023, also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung findet seit dem 1. Januar 2022 auch in der neuen ICD-11 das erste Mal Erwähnung. Es ist eine offizielle Diagnose. Und die Psychotraumatologie ist eine recht junge Wissenschaft, vielleicht, keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahre, was jetzt auch nicht so wahnsinnig lang ist. Aber man weiß einfach mittlerweile, dass selbst eine giftige Grundatmosphäre bei uns zu Hause oder eine emotionale Vernachlässigung oder Eltern, denen wir gleichgültig waren oder Eltern, die sehr gestresst waren oder emotionaler Missbrauch, also viel Manipulation durch Elternteile, Parentifizierung, also ich habe mich viel zu früh um meine Mutter oder um meinen Vater kümmern müssen oder auch übrigens um ein Geschwisterchen. Auch das ist unterschätzt. Das sorgt auch für Störungen in unserer Entwicklung, wenn wir zu früh Verantwortung übernehmen. Also das Feld des Komplextraumas ist ein riesiges und man findet sich vielleicht am ehesten wieder, indem man sich mal mit Symptomatiken zum Beispiel beschäftigt. Und es gibt Menschen, die sagen, wir sind alle traumatisiert. Das würde ich jetzt so nicht stehen lassen wollen. Aber gerade in meiner Generation, ich bin jetzt 73, meine Eltern sind zum Kriegsende oder kurz nach dem Krieg geboren. Also in meiner Generation, da ist schon ganz viel Bindungs- und Entwicklungstrauma. Einfach aufgrund der Prägungen unserer Eltern, ihrer Erfahrungen in ihrer Kindheit und der Prägungen unserer Großeltern. Und sich dem Thema mal neugierig zuzuwenden, ist immer super spannend, weil es ist auch einfach ein super spannendes Thema. Und ob man dann letztendlich, es gibt ja auch kein, wenn du diese 10 Punkte erfüllst, bist du traumatisiert. So, dann wäre es ja auch wieder nur so ein Schubladending. Aber ich würde einfach empfehlen, wenn jetzt irgendwie in euch irgendwas wachsam ist, weil sich denkt, ah, das ist ja interessant, was habe ich mich noch nie mit beschäftigt, ach wirklich, dann würde ich einfach dazu einladen wollen, da mal näher zu forschen und vielleicht mal in meinen Podcast reinzuhören oder auch den Podcast, den ich mit der Verena König zusammen mache, der heißt Kreative Transformation. Da geht es nur um Trauma, bei Get Happy geht es ja auch um viele andere Sachen. Und das kann für Menschen ganz schön augenöffnend sein. So, weil wenn wir eben sequenziell und das berühmteste Beispiel, auf dem ja dann auch die Polyvagaltheorie von Stephen Porges basiert, ist, was mit unserem Nervensystem geschieht und was dann auch später im Erwachsenenalter immer noch Folgen mit sich trägt, wenn wir beispielsweise als Kinder nachts schreien gelassen wurden. Mhm. Also wenn niemand kam, der uns koreguliert hat. Das ist ein Problem, mit dem wir dann häufig später noch zu tun haben, weil unsere frühe Konfiguration, wir brauchen, wenn wir kleine Wesen sind, einfach eine sichere Bindungsperson, die nicht nur dafür sorgt, dass wir gewickelt sind und immer was zu essen und zu trinken haben, sondern wir brauchen als soziale Wesen die Interaktion auf der emotionalen Ebene. Wir brauchen jemanden, der uns beruhigt, der uns berührt, der uns in den Arm nimmt, der uns eine Hand auf die Stirn legt, der uns anspricht. und uns auf diese Art und Weise koreguliert. Und wenn wir das als Kinder nicht erfahren haben, dann können wir das in der Regel als Erwachsene an uns selber nicht. Also das heißt, weil uns niemand koreguliert hat, haben wir nicht gelernt, uns selbst zu regulieren.
Ja.
Und da dürfen wir echt dann nochmal in die Schule gehen und das in kleinen Schritten lernen, worüber wir ja schon gesprochen haben. Also lernen, Körperempfindungen wahrzunehmen, sie als Stress einzuordnen, und zwar als sehr hohen Stress. Und dann Tools zu lernen, zum Beispiel durch traumasensible Atemübungen. Es gibt, nicht alle Atemübungen sind dafür geeignet, auch das darf man wissen. Oder durch Körperberührungen am eigenen Körper. Ganz einfache, wunderbare Übung. Weiß man mittlerweile, dass wir Oxytocin ausschütten, wenn wir das machen, also Bindungshormon. Sich beide Hände oberhalb des Herzens hinzulegen, also unterhalb der Schlüsselbeine, oberhalb des Herzbereiches. Und da einfach die Hände mal liegen zu lassen für ein paar Augenblicke oder auch Minuten. Wenn ich zum Beispiel merke, mein Körper ist auf dem Weg in irgendeinen Stressmodus, mache ich das mittlerweile ganz automatisch. Also ich wende mich genau dem zu und nehme das wahr und denke, ah, ich merke gerade, ich habe Stress im System, was ist denn das? Oft weiß ich auch nicht, was es ist, ist auch nicht so wichtig. Also irgendwas hat der Körper, wie gesagt, er hat seine eigenen Gesetze. Und dann lege ich mir die Hände dahin und warte einfach ein paar Augenblicke und beruhige mein eigenes Körpersystem. Und Selbstregulation dürfen wir eben lernen, wenn wir als Kinder keine Koregulation erfahren haben oder weil wir nicht wütend sein durften oder wenn wir traurig waren, hat jemand gesagt, es gibt ja gar keinen Grund, traurig zu sein. Ah, okay, aber ich bin's ja. So ist es, ich brauche ja keinen Grund, um traurig zu sein. Also Komplextrauma ist ein großes Feld, aber ein unheimlich faszinierendes und eines, in dem viel Heilpotenzial liegt, weil eben da so viele Antworten auf Fragen sind, die viele Menschen für sich noch nicht beantworten konnten. Deswegen ermuntere ich jeden, die Scheu davor ein bisschen versuchen abzulegen und sich diesem Thema mal zuzuwenden in der Tiefe.
Ja, ja. Absolut. Also kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Es ist wie eigentlich nochmal eine neue Welt, die sich da eröffnet.
Total.
Mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten.
Ja, total.
Also es geht ja auch nicht drum, jetzt aus meiner Sicht, ewig, also weil manche auch immer sagen, ich will nicht in meiner Vergangenheit wühlen und dann hole ich die ganzen alten Geschichten wieder hoch. Ich glaube, darum geht's gar nicht unbedingt, sondern es gibt ja auch so viele Möglichkeiten einfach, die wir dann haben. So wie du gesagt hast, das können ja auch so Kleinigkeiten sein, wie ich lege mir meine Hand mal da unter mein Schlüsselbein und beruhige mich in der Situation, wo ich es brauche. Also so sehe ich es eher. Es bietet einfach nochmal eine ganze Welt, ganz neue Welt an Möglichkeiten auch,
ja,
mit uns selbst gut umgehen zu können.
Das war im Grunde genommen auch der Antrieb für das Buch, das ich geschrieben habe, weil ich die Erfahrung mache, dass sich so viele Menschen darin wiederfinden. Das ist unglaublich. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, weil es auch eine Kernessenz von Trauma ist, diese Überzeugung zu haben, damit total allein zu sein. Also alle anderen sind total normal, nur ich bin hier der Freak. Und wenn man dann plötzlich feststellt, dass das gar nicht stimmt, weil es nämlich sehr viel mehr Menschen betrifft, als wir uns das vorstellen können, dann kann schon allein das extrem entlastend sein. Und deswegen bin ich auch so offen mit meiner Geschichte, weil ich glaube, dass sie eine Geschichte ist, die in dem Land, in dem wir leben, Millionen von Frauen und Männern betrifft. Ich war total überrascht, selbst mein Verleger, der bisher der einzige Mann ist, der es gelesen hat, also aus meinem Umfeld, sogar der hat sich darin wiedergefunden. Und das fand ich total erstaunlich, weil ich dachte, das ist so eine typische oder stereotype Sicht aus einer weiblichen Erfahrung. Aber so scheint es nicht zu sein. Und ja, wenn wir das verstehen, dass wir eben nicht alleine damit sind, sondern dass es ganz viele von uns gibt, dann ist damit schon mal ein großer Schritt gegangen.
Ja, ja, ist gut, dass du dein Buch nochmal ansprichst, Kathi. Das Interview, wenn du das zu Hause hörst, ist schon Dezember, Anfang Dezember. Das heißt, es wird dann dein Buch schon geben. Mhm. Erzähl doch noch gerne mal darüber, was worum geht's in deinem Buch? Ich meine, wir können es jetzt schon erahnen, aber wie hast du es aufgebaut? Was ist so deine Message, die du rüberbringen willst?
Sehr gerne. Also im Grunde genommen erzähle ich im Buch meine Geschichte. Es ist eine sehr autobiografische Erzählung, aber ich halte mich wenig in der frühen Vergangenheit auf. Also im Grunde genommen besteht das Buch aus 7 Teilen und der erste Teil heißt Früher. Und der dreht sich wirklich um meine Zeit, als ich ein Kind war. Und ich habe auch darauf verzichtet, jetzt so eine grauenhafte Situation nach der nächsten zu schildern, sondern ich habe wirklich es versucht, möglichst sachlich zu schreiben. Meine Mutter schreibt ein Kapitel in diesem Buch und schreibt über ihre Kindheit, was ich genial finde und wofür ich ihr auch sehr dankbar bin, weil das auch nochmal die Linse weiter aufmacht, wenn man sich nämlich so bewusst macht, was denn eigentlich so die Generation davor erfahren hat in ihrer Kindheit. Und gleichzeitig, da ist es wieder, das Wort gleichzeitig, und da habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen, relativiert ihr Schmerz nicht meinen. Also auch da darf man sehr wach sein. So, ja, meine Mutter konnte ja nichts dafür. Die ist ja als Kind so schlimm traumatisiert worden und deswegen ist meins auch nicht so schlimm. Aber so ist es natürlich nicht, sondern was mir sehr, also wo für mich auch nochmal richtig viel Heilung drin war, aufgrund der Tatsache, dass sie das geschrieben hat, war, dass sie im Grunde genommen auch zum allerersten Mal mein Trauma anerkannt hat. Also es ging nicht mehr nur um ihrs, sondern sie erkennt auch meines an. Genau, und dann erzähle ich einfach ein bisschen über die Symptomatiken, die ich so durch mein Leben geschleppt habe, unter denen ich sehr gelitten habe. Ich erzähle von den ganzen toxischen, ungünstigen und sehr destruktiven Beziehungen, in denen ich immer wieder gelandet bin, weil mein Unterbewusstsein sich genau danach ausgerichtet hat, weil es halt das Vertraute war. Und auch das hat immer noch mehr Schmerz erzeugt und war eine sehr leidvolle Zeit für mich. Über den großen Prozess des Erwachens. Und es ist natürlich auch kein Ratgeberbuch, aber ich teile trotzdem so ein paar kleine Dinge, die mir sehr geholfen haben und auf die ich auch heute noch Wert lege in meinem Leben, weil mein autonomes Nervensystem einfach immer in meinem Fokus ist und ich jeden Tag aufs Neue versuche, mein Leben so zu gestalten, dass mein Körper in Sicherheit ist, also nicht mehr in diese Hochstresszustände zu kommen. Und ich hoffe, dass viel Hoffnung drin ist für andere Menschen in diesem Buch und viel Zuversicht und viel Zuspruch, weil wenn ich diesen Weg gegangen bin, kann den jeder andere gehen. Es gibt überhaupt keinen Grund und keine guten Argumente, warum das nicht so sein sollte. Und ich freue mich einfach, dass ich bekomme oft gespiegelt, so, das ist ja so wahnsinnig mutig und so empfinde ich das aber gar nicht, sondern es war sicherlich mutig, damit anzufangen, aber ich bin dann unter diesem Schreibprozess, der ja auch über ein Jahr gedauert hat, natürlich auch in diesen Prozess eingestiegen und durfte mich darin entwickeln. Auch das ist etwas, was ich immer wieder aufs Neue lernen muss, nämlich nicht von Anfang an den ganzen Weg zu kennen, sondern einfach mal einen ersten Schritt zu machen, dann zu gucken, okay, das war ja schon ganz nicht, es war ja nicht schlecht. Dann gehe ich jetzt mal den zweiten und dann gucke ich mal. Und dann gehe ich mal den dritten und ach, Überraschung, ich bin noch am Leben. Es ist nichts Schlimmes passiert, ja. Ich gehe den vierten Schritt. Genau, und da hat sich natürlich unterm Schreiben auch nochmal viel verändert und entwickelt. Und jetzt freue ich mich. Ich freue mich einfach nur, dass es raus ist und bin auch stolz auf mich. Finde, es ist ein wirklich gutes Buch geworden und freue mich, wenn es möglichst vielen Menschen als Unterstützung dienen kann.
Ja. Also ich muss sagen, Kathi, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich kenne es ja noch nicht. Aber ich sehe dich ja innerlich schon auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Oha.
Also das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Mal schauen, wenn du es zu Hause dann im Dezember hörst, vielleicht ist es schon so.
Wer weiß. Das wäre ja Wahnsinn.
Wer weiß.
Ja. Ja. Wobei mir das klingt immer so nach Tiefstapeln, aber es ist nicht so wichtig für mich. Also okay. Ich freue mich, aber es ist nicht so wichtig und genau, wir werden sehen.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja, Kathi, es war wirklich ein sehr tiefes, wunderschönes Gespräch mit dir. Mit ganz viel, ich glaube, ich könnte jetzt noch 3 bis 5 Stunden weiterfragen. Mhm. Und auf Dinge eingehen, die du gesagt hast. Aber ich würde sagen, für heute schließen wir das Thema ab. Ich danke dir sehr, 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 dass du dich sofort bereit erklärt hast, hier für Glücksheldin uns ein Interview zu geben.
Na klar.
Und ich glaube, dass du auch ganz viele von unseren Hörerinnen berührt und erreicht hast.
Ich danke dir sehr für die Einladung, für deine und für Olivias Arbeit. Und freue mich, dass ich über mein, es ist ja auch mein Lieblingsthema, ne? Es wundern sich immer die Menschen so, was, Trauma, sowas Ekliges, ist das nicht total deprimierend? Nein, kein bisschen. Weil wenn man es nämlich mal verstanden hat, weiß man, wo man ansetzen kann. Und dann ist da so viel, gehen so viele Türen auf und ich finde es was ganz Wunderbares und ich bin dankbar über jede Gelegenheit, bei der ich über dieses Thema sprechen kann, weil es mir wirklich ein Anliegen ist. Und ja, deswegen gilt mein großer Dank dir, liebe Kathi, natürlich auch der lieben Olivia und allen, die uns jetzt zugehört haben in der letzten Stunde. Es war ganz toll und ganz schön und ganz verbunden. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen oder wieder hören.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Vielleicht auch fürs ein bisschen Wiedererkennen oder sich selbst wiederfinden in Kathis Worten. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi von Glücksheldin.